Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Ah, guck mal, Marco.
Du bist heute der Böse, ne?
Nee, ich bin der Gute. Du bist der Aktivist.
Ach so, das fängt schon gut an.
Herzlich willkommen bei Medias Res, heute mit Bettina Schmieding. Jeder Sender macht sowas. Kurze Lagebesprechung. Was wollen wir eigentlich senden heute, ist immer die große Frage, die über allem steht. Bei uns hier beim Deutschlandfunk heißt das Schaltkonferenz. Jeden Morgen gibt es die um 9:30. Was wir da besprechen, ist eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Am 6. Januar war die Diskussion besonders interessant. Es ging um unser Publikum und hat so viele Fragen bei mir hinterlassen, dass ich Ihnen heute davon erzählen will. Ich bin Bettina Schmieding. Alles ging los damit an diesem Januarmorgen, dass ein Kollege aus Hörermails zitierte in unserer Konferenz. Seine Redaktion berichte einseitig, also pro Atomausstieg stand da drin. Es sei das Wort Gehirnwäsche in dieser Mail gefallen. Und dann ging es los in der besagten Schaltkonferenz. Die Bälle, die flogen hin und her und es gab auch, ich glaube, das kann man so sagen, ein bisschen Rechtfertigungsdruck, der da durchklang. Es waren auch selbstkritische Töne zu hören, aber es war vor allem, das ist mir in Erinnerung, ein Wunsch nach Ausgewogenheit in der Runde. Und das ist genau die Frage, die wir heute in diesem Podcast nach Redaktionsschluss besprechen wollen. Wie berichten wir eigentlich über das Thema Kernenergie? Sind wir einseitig oder sind wir es nicht? Und meine erste Frage wäre, kommen eigentlich Gegner und Verfechter gleichermaßen zu Wort? Und diese Frage würde ich gerne an jemanden richten, der selber auch dabei war in der kleinen Konferenz, von der ich eben berichtet habe. Georg Ehring ist Redaktionsleiter der Sendung Umwelt und Verbraucher hier im Deutschlandfunk. Und diese Frage, kommen Gegner und Verfechter gleichermaßen zu Wort, die hat uns an dem Morgen auch beschäftigt. Erinnerst du dich an die Schalte?
Ja, sicher erinnere ich mich an die Schalte. Und die Frage, kommen die gleichermaßen zu Wort? Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, die kommen beide zu Wort, beide Seiten. Also die Atomkraftbefürworter kommen zu Wort, die Atomkraftgegner kommen zu Wort. Und ich finde, dass sich da das Kräfteverhältnis und das Meinungsbild und auch die politische Lage in Deutschland ganz gut widerspiegelt. Die Atomkraftbefürworter sind ziemlich selten dran und die Atomkraftgegner eher häufig. Wir haben die Atomkraftbefürworter auch in diversen Interviews und Beitragen ausführlich zu Wort gekommen. Aber es ist in Deutschland fast Konsens, dass wir aus der Atomkraft aussteigen. Das hat ja die Bundesregierung von CDU und FDP nach Fukushima beschlossen. Und die Zahl der Leute, die die Atomkraft nach wie vor befürworten, ist ziemlich klein. Die Energiekonzerne gehören auch nicht mehr dazu.
Und das entbindet uns von der Pflicht, uns Journalistinnen und Journalisten, die andere Seite vielleicht auch gleichberechtigt mit ins Boot zu holen?
Nee, gleichberechtigt sollten wir die ins Boot holen, aber nicht gleichmäßig von der Anzahl her, sondern das ist eine Meinung, die eine relativ geringe Gruppe von Experten und Politikern und ein kleinerer Anteil der Bevölkerung vertritt. Und dementsprechend kommen die auch mal zu Wort, aber nicht 50-50. Das wäre eine Verzerrung des Lagebildes.
Dann haben wir das Thema jetzt schon fast abgeräumt, oder?
Ja, tschüss. Darf ich da mal rein?
Unbedingt. Der sich jetzt gerade zu Wort gemeldet hat, den würde ich Ihnen auch gerne noch vorstellen.
Entschuldigung.
Das ist kein Problem. Das ist Marco Bertolaso, unser Nachrichtenchef hier im Deutschlandfunk. Und der, und das hören Sie schon, hat eine andere Meinung. Die hat er an dem Morgen auch in dieser Schaltkonferenz geäußert. Nämlich welche, Marco?
Ja, ich würde jetzt gerne bei Georg mal anknüpfen, was du eben gesagt hast. Das stimmt alles. Aber was auch stimmt, ist, dass diese... Ja, wie soll ich das sagen? Diese Verteilung, diese mengenmäßige Verteilung von wer ist dafür, wer dagegen, das war ja alles schon mal anders. Und möglicherweise ist das in 30 Jahren auch wieder anders. Und wir wissen, und wir reden ja jetzt hier pars pro toto über die Kernkraft, dass es in anderen Ländern dieser Welt jetzt auch ganz anders gelagert ist. Das heißt, aus meiner Sicht können insbesondere Nachrichtenredaktionen ja nicht die, wie soll ich sagen, die journalistischen Zwangsvollstrecker gesellschaftlicher Mehrheiten sein. Also wir können nicht nur das oder in dem Sinne berichten, wie ein Konsens existiert, sondern wir müssen versuchen, eine gesellschaftliche Debatte abzubilden. Da gebe ich Georg ja recht. Wir können nicht immer so tun, als ob es sozusagen unter dem letzten Stein noch irgendjemand hervorziehen, der für oder gegen irgendeine abstruse Sache ist. Aber wir müssen halt doch versuchen, Debatten so abzubilden, dass nicht durch unsere Berichterstattung eine zusätzliche Verstärkung, ein Bias, irgendwas dazukommt. Und dann sind wir mitten bei diesem schönen Thema, was ist Ausgewogenheit und was ist dagegen falsche Ausgewogenheit, die ja keiner von uns will.
Was ist denn Ausgewogenheit deiner Meinung nach?
Also Ausgewogenheit glaube ich, beginnt schon mal da, bevor irgendwas Konkretes daraus wird, wo Redaktionen sich ihrer Zeit- und Milieugebundenheit bewusst sind, dass sie wissen, dass es Dinge gibt, die man so oder so sehen kann. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist aus meiner Sicht gegründet worden, schon mit einer bestimmten Message. Wir sind ja nicht komplett neutral. Wir sind dafür da, zum Beispiel die Verfassung zu verteidigen. Wir sind aber nicht dafür da, zwischen Veganern und Fleischessern zu richten oder zwischen Kernkraftbefürwortern oder Gegnern.
Das ist richtig, das tun wir ja auch gar nicht.
Aber du bist der Meinung, Georg, dass, weil es eben ein Gros der Menschen und auch der Politik hier in diesem Land gibt, das für den Ausstieg aus der Kernenergie ist, genau dieses Bild auch in den Medien sich widerspiegeln muss?
Ja, es gibt ja zwei Gründe, warum man jemanden interviewt zum Beispiel. Das eine ist, weil man der Meinung ist, dass diese Person sehr viel von der Lage versteht oder von dem Thema versteht, über das man redet. Und das andere, weil diese Person eine Strömung innerhalb Deutschlands widerspiegelt oder innerhalb des Landes, wo man gerade darüber berichtet, die man gerne mal zu Wort kommen lassen möchte. Und das ist bei der Atomkraft so, dass einschließlich Energiekonzerne die meisten für den Ausstieg sind, beziehungsweise bei den Energiekonzernen kann man unterstellen, sie haben sich zumindest damit abgefunden und nehmen die Milliarden, die ihnen als Entschädigung gezahlt werden, ganz gerne dafür. Und dass es kleine Gruppen gibt, diese Nuklearia-Initiative zum Beispiel, ist die prominenteste davon, die diesen Ausstieg gerne rückgängig machen möchten. Und in der Politik ist es so, dass alle Bundestagsparteien außer der AfD für den Ausstieg sind, und bei der CDU und auch bei der FDP gibt es eine kleine Minderheit, die ihn auch gerne rückgängig machen möchte. Wir hatten Klaus-Peter Wilsch von der CDU auch zum Ende vergangenen Jahres in den Informationen am Morgen mit einem ausführlichen Interview, später nochmal in Kontrovers. Also diese Seite war vertreten, und dieser Seite übermäßige Prominenz zu geben, das fände ich rundum wiederum auch übertrieben.
Der Name dieser Organisation, dieser Lobbyorganisation, ist das richtig, wenn ich das so sage? Nuklearia, ist das eine Lobbyorganisation?
Das ist mehr eine Bürgerinitiative, die stehen ja für keinen mehr. Lobbyorganisation würde ich etwas übertrieben finden.
Also das ist quasi eine zivilgesellschaftlich organisierte Organisation. Es war in der Schaltkonferenz, von der ich eben sprach, in der hier bei uns im Haus im Deutschlandfunk Anfang Januar, war auch die Rede von Nuklearia, und da fiel der Wunsch, doch die mal einen Kommentar zum Thema Atomausstieg machen zu lassen. Was hältst du davon, Georg? Dann hätte man doch im Grunde auch andere Stimmen.
Ich fände es besser, die zu interviewen. Wir hatten auch in Umwelt und Verbrauchern leider missglückten Kontaktversuch für ein Interview an einem tagesaktuellen Tag. Kommentieren tun normalerweise Journalisten. Das wäre eine andere Rolle gewesen. Ich hatte einen Alternativvorschlag in der Schaltkonferenz, einen Kommentator, den ich kenne, der für Atomkraft ist, was dann aber nicht geklappt hat. Das wäre ein bisschen das falsche Rollenbild, aber die mal zu interviewen, wenn das Thema sich wieder zuspitzt, ich finde, im Moment ist es langsam ein bisschen durch, klar, das kann man machen, sollte man vielleicht auch, weil die haben ihre Gründe, die haben auch ihre Kompetenz, und die kann man auch mal zu Wort kommen lassen.
Also jetzt haben wir einen Kollegen, der sagt, da können wir noch dran arbeiten an diesem Thema, und der andere Kollege sagt, auch eigentlich sind wir schon ganz gut aufgestellt dabei, abzubilden, was in unserem Land in dieser Hinsicht eigentlich los ist bei dem Thema. Das gibt mir jetzt die Gelegenheit, jemanden ins Gespräch hineinzuholen. Dr. Wiebke Rögener, nämlich, sie soll heute die neutrale Vierte im Bunde sein. Sie arbeiten, Frau Dr. Rögener, am Lehrstuhl für Wissenschaftsjournalismus an der TU in Dortmund und bei mediendoktor.de. Das ist ein Projekt, das die Qualität von journalistischen Beiträgen, zum Beispiel zum Thema Medizin oder auch Umwelt, beurteilt. Und zwar nach festgelegten Kriterien, die Sie sich genau überlegt haben, also einen Kriterienkatalog. Wenn Sie jetzt dieses Gespräch verfolgen, hier zwischen uns dreien beim Deutschlandfunk, also quasi wir über uns, ne? Wie divers sind wir tatsächlich, wie ausgewogen berichten wir? Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ach ja, gut, wie Sie gesagt haben, wir arbeiten ja anhand eines Kriterienkatalogs, und da haben wir jeweils für dieses Projekt Medizin einen Kriterienkatalog für die Umweltberichterstattung und einen dritten noch für Ernährungsberichterstattung. Und beim Thema Umwelt, also der Katalog, den ich miterarbeitet habe und wo ich jetzt auch dieses Projekt seit 2013 mitgeleitet habe, da gibt es das Kriterium Pro und Contra, wo also danach gefragt wird, gibt ein Beitrag eigentlich die wesentlichen Standpunkte wieder oder ist er sehr einseitig? Als wir diese Kriterien erarbeitet haben, gab es da durchaus lebhafte Debatten, was denn da an Pro und Contra eigentlich drin sein müsste. Wenn man jetzt über Klimawandel berichtet, muss man dann auch nochmal einen Klimawandel-Skeptiker interviewen. Natürlich war die große Mehrheit der Meinung, dass man das überhaupt nicht müsste. Das ist dieser berühmte Balance as Bias-Gedanke. Also dass wenn man so tut, als wenn jetzt eine Stimme pro Klimawandel oder für die Anerkennung des wissenschaftlicher nachgewiesenen Klimawandels und irgendwelche esoterischen Außenseiterpositionen quasi gleichgewichtet nebeneinander stünden. Das ist natürlich eine Falschdarstellung der Lage und das ist auf keinen Fall positiv zu sehen. Also die alte journalistische Grundforderung, man solle stets beide Seiten hören, heißt natürlich nicht, dass man auch völlig abstruse Standpunkte jeweils gleichgewichtet darstellen müsste.
Aber die wissenschaftlichen, Entschuldigung, wenn ich kurz dazwischen gehe, die wissenschaftlichen Erkenntnisse spielen doch eigentlich gar keine Rolle hier in diesem Fall, oder? Also kann man da sagen, da ist die eine Stimme ist wertvoller als die andere, die eine ist sehr randständig, deswegen müssen wir sie nicht gleichberechtigt mit hineinholen?
Also ich denke schon, dass es auch in der deutschen Kernkraftdebatte Stimmen gibt, die einen weitgehenden Konsens in der Gesellschaft wiedergeben und solche, die eher etwas randständig sind. Also Nuklearier, haben Sie erwähnt, das ist ja so eine Gruppe, die aus der Piratenpartei heraus mal entstanden ist. Richtig ist aber natürlich auch, dass in der Kernkraftdebatte, anders als in der Klimadebatte, ist, man jetzt nicht sagen kann, wer jetzt für Kernkraft argumentiert, der ist so außen vor, den muss man gar nicht erst anhören. Aber so sehe ich das auch nicht. Ich habe mir jetzt in Vorbereitung dieser Sendung ein bisschen angeguckt, was denn der Deutschlandfunk so gebracht hat. Und da ist ja durchaus ein ganz breites Spektrum an Stimmen dabei gewesen. Natürlich sind da die Mehrheitsmeinung, die das verteidigt, diesen deutschen Atomausstieg, sicherlich sehr prominent vertreten. Aber es sind natürlich auch andere Stimmen. Es ist berichtet worden aus Frankreich, warum denn in Frankreich das so ganz anders gesehen wird als in Deutschland. Und das ist ja nicht irgendwie als, randständig und seltsam dargestellt worden, sondern durchaus gut begründet. Oder wie der Ehring auch schon sagte, der Klaus-Peter Wilsch von der CDU, der ja immer schon gegen den Atomausstieg war, ist ja lang und breit zu Wort gekommen. Also ich sehe eigentlich nicht, dass das jetzt so einseitig wäre.
Darf ich mich da nochmal zu Wort melden?
Ja, Marco Bertolaso.
Was mir halt wichtig ist, also mir geht es nicht in erster Linie um die Kernkraft. Ich selber bin jemand, der, kann ich ja ganz offen sagen, der dem sehr skeptisch gegenübersteht. Und ich werde jetzt hier auch nicht das Argument aus dem Hut zaubern, dass Greta Thunberg sich Kernkraft als eine Übergangstechnologie vorstellen kann, was möglicherweise bei Fridays for Future Demos in Deutschland ganz andere Reaktionen nach sich zöge als in der Tschechischen Republik bei ähnlichen Veranstaltungen. Ja. Sondern mir geht es um den Punkt, was wir mit dem Konsens anfangen. Wir müssen uns klar sein, was da passiert. Mich hat immer beeindruckt diese Theorie des Medienwissenschaftlers Herlin, ein Amerikaner, der in den 80er Jahren den Vietnamkrieg oder die Berichterstattung darüber aufgearbeitet hat. Und er hat die Theorie dieser drei Sphären oder drei Kreise da aufgezogen. Es gibt etwas, wo Konsens in der Gesellschaft besteht und das fühlen Redaktionen und dann schreiben die da einfach auch in dem Sinne. Dann gibt es eine zweite Sphäre, wo man glaubt, da gibt es Kontroverse, die ist aber legitim. Und dann werden dann verschiedene Stimmen gesucht und gegeneinander gehalten. Und dann gibt es den dritten Bereich, das sind die Tabuthemen, Helen nennt das den Bereich der Devianz, das wird dann immer sofort negativ, also sagen wir mal Nordkorea, der Kim da, das ist immer negativ. So, und das kann man alles machen, ich finde nur, dass die Hörer, die Leserinnen, die User, wer auch immer, die haben ein Recht zu erfahren, was in den Reaktionen abläuft, was die für eigene Einstellungen haben und wie die zu ihrer Positionierung kommen. Und wenn man das transparent macht, sind wir schon einen guten Schritt weiter.
Mir ist jetzt gerade bei der Gelegenheit eingefallen, was ich in dieser Schallkonferenz, die wir da morgens hatten, auch gemerkt habe. Es scheint Kollegen bei uns im Haus zu geben, die fühlen sich in der Minderheit. Und die haben das Gefühl, dass ihr Blick auf Kernenergie in der Minderheit ist. Wenn jetzt Frau Rögener sagt, ach, eigentlich sind Sie ganz ausgewogen, aber ein Kollege aus der Schallkonferenz sagt, ich finde mich hier selber nicht wieder. Woran könnte das denn liegen? Und wir kriegen ja auch Mails von Hörern, die sagen, ich finde mich hier nicht wieder.
Also bei den Hörern habe ich den Eindruck, dass viele Leute vielleicht auch durch die sozialen Medien sich in ihrer Umgebung von lauter Gleichgesinnten umgeben fühlen und dann feststellen, wenn sie in die Medien gucken, oh, da gibt es ja auch noch andere Leute, und dass das zunehmend als Unverschämtheit angesehen wird. Und es gibt so viele verschiedene Blasen, die alle intern einig sind bei ganz vielen Fragen und die dann ganz entsetzt sind, wenn sie im realen Leben darauf stoßen, dass es Menschen gibt, die noch anders denken. Da müssen wir einfach mit leben. Und wenn man sich da nicht wiederfindet, dann müssen wir gucken, ja, stimmt das denn? Ein bisschen objektivieren, kommen denn die alle nicht zu Wort, die anderer Meinung sind? Und wenn man dann findet, nee, das ist nicht so, dann kann man das auch offensiv vertreten. Und bei der Atomkraft speziell finde ich, es ist wirklich nicht so, dass die unterrepräsentiert sind. Unsere Aufgabe ist es, den Nicht-Konsens immer noch ein bisschen breiter zu ziehen. Also die Leute, die gegen den Strich bürsten, was man früher mit Querdenken bezeichnet hätte, bevor das Wort verdorben worden ist.
Das war ja mal ein anständiges Wort.
Eben. Die müssen etwas ausführlicher zu Wort kommen, sofern hinter dem Querdenken im besten Sinne des Wortes auch ein Denken sich verbirgt, weil das wertvolle Gedanken sind. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ich habe schon viele Wertewandel erlebt in der Gesellschaft und das geht von Minderheiten und von Einzelmeinungen oft aus und die müssen wir unbedingt zu Wort kommen lassen. Aber nicht so tun, als ob das jetzt auf einmal die Mehrheit wäre, wenn sie es nicht sind.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir da wirklich so divers aufgestellt sind, wie wir jetzt gerade hier erarbeiten. Also zum Beispiel, selbst wenn man gegen Atomkraft ist, kann man doch eigentlich gleichzeitig auch gegen den Atomausstieg sein. Also wer Atomkraft nicht möchte, der kann trotzdem sagen, es ist jetzt zu früh oder die Gründe sind die falschen oder wir haben hier keine Brückentechnologie zur Verfügung, die uns dann die Energiesicherheit gewährleistet. Und ist das so, dass wir da differenziert genug sind? Da habe ich ein großes Fragezeichen.
Also, ich schließe mich dem ein bisschen an und würde gerne darauf hinweisen, dass für mich Kernkraft eigentlich auch ein Symbol ist für andere Sachen. Georg hat es eben beschrieben, du hast es angedeutet, Bettina, es gibt viele Leute, die aus unterschiedlichen Gründen glauben, dass sie nicht mehr zu Wort kommen, dass sie nicht mehr gehört werden und so weiter, dass sie nicht mehr gesehen werden. Damit beschäftigen wir uns ja. Ich glaube, dahinter steht das große Thema der Repräsentation, der Diversität, des Erfassens von wirklich gesellschaftlichen Wirklichkeiten. Wenn wir mal ein anderes Beispiel nehmen würden, zum Beispiel den Kampf um das Auto. Ich selber bin passionierter Bahnfahrer, muss aber auch zugestehen, das lebte ich im Bayerischen Wald, die Dinge vielleicht anders aussehen. So,
und du hast doch einen Golf in der Tiefgarage, den habe ich doch neulich gesehen.
Das stimmt. Und ich bin jetzt fast versucht, deine etwas größere Automarke auch noch zu nennen. Bettina, das mache ich aber jetzt
bloß
nicht. Ich glaube, ich habe schon mal drin gesessen. Kann das sein? Okay, alles klar. So, also da haben wir eine ähnliche Sicht auf die Dinge, ja. Aber das müssen die Leute draußen ja nicht haben. Und nochmal mein Plädoyer. Niemand kann ja alle Sichten und Perspektiven in sich tragen. Und deshalb jetzt gerade für den engeren Bereich, den ich repräsentiere, die Nachrichten, habe ich doch die starke Hoffnung, dass man sich seiner Vorurteile bewusst ist und sich damit ein gutes Stück auch davon befreien kann. Es kommt noch hinzu, dass die Kernkraft ein hochemotionales Thema ist.
Das ist immer schwer für Journalisten. Das stimmt, das ist es tatsächlich. So. Das sieht man ja an Corona. Mhm.
Ja, und das Problem bei den Emotionen ist, dass wir in den Redaktionen immer so sachlich argumentieren und eigentlich davon ausgehen, dass der Mensch ein rationales Wesen sei im Kern, halte ich für eine Fehlbeobachtung. Wir sind alle ganz stark von Emotionen getrieben. Wir kennen aus der Kognitionsforschung die Erkenntnisse darüber, dass wenn du jemand, der eine bestimmte Position, sagen wir mal, ein Trump-Anhänger ist, wenn du dem versuchst, ein paar Sachen zu erklären auf eine sachliche Art und Weise, du treibst ihn noch weiter auf den Baum hoch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es sehr einfach ist, für eine ausgewogene, zivilisierte, konstruktive gesellschaftliche Debatte zu sorgen. Aber nur mit Fakten kommt man da auch nicht. Das ist eine ziemlich komplizierte Sache und Emotionen spielen da eine größere Rolle, als viele im Journalismus denken.
Frau Rögener, ich habe jetzt im Vorfeld dieser Aufzeichnung des Podcasts ein bisschen versucht herauszufinden, ob es da schon mal eine medienjournalistische Befassung mit diesem Thema gab. Aber so richtig fündig bin ich da nicht geworden. Können Sie uns vielleicht helfen, mal zu schauen, ob es da so ein paar Wegmarken gab unter Umständen in den letzten Jahrzehnten in Bezug auf die Atomenergie, wo eventuell so Umbrüche stattgefunden haben im Journalismus?
Also wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Ich habe jetzt auch im Vorfeld dieser Diskussion mal zumindest kurz versucht, so ein bisschen in Datenbanken zu gehen, ob ich da irgendwas an Literatur zu finde. Das ist aber tatsächlich mir auf die Schnelle jedenfalls nicht untergekommen. Jetzt für eine ausführliche Literaturrecherche hatte ich jetzt tatsächlich auch nicht wirklich Zeit in der Vorbereitung. Das weiß ich nicht. Ich kann eigentlich mehr aus meiner eigenen Beobachtung sagen. Ich bin ja auch nicht mehr die Allerjüngste. Zu Zeiten, wo ich mich gegen das Kernkraftwerk Brockdorf engagiert habe, das war Ende der 70er, das ist schon richtig lange her, da waren wir die Minderheit. Sicherheit. Wir haben uns in der Presse überhaupt nicht wiedergefunden. Wir waren total sauer, dass dann nur von gewalttätigen Kernkraftgegnern die Rede war. Und die eigentlich Vernünftigen waren die Kernkraftbetreiber, die pro Kernkraft waren. Und wir waren sauer, klar, auch emotional richtig aufgebracht. Und das war alles blöd.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Trotz Verbots gab es heute am Bauplatz des Atomreaktors Brokdorf eine der größten Demonstrationen von Kernkraftgegnern.
Einzeln werden die Teilnehmer des Protestmarschs von der Polizei durch die Sperren geschleust, nach Waffen und Wurfgeschossen durchsucht. Einigen bewaffneten Gruppen gelingt es, über die zugefrorenen Kanäle und Gräben in das Sperrgebiet einzudringen.
Heute stellt sich das anders dar, nachdem es ja auch so durchaus so hin und her Umbrüche gab mit Atomausstieg und dann den Ausstieg aus dem Ausstieg und dann den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg nach Fukushima. Das hat sich ja auch in der Presse jeweils durchaus wiedergespiegelt, nach meiner Beobachtung. Und dieser Konsens, den es jetzt, denke ich, trotz, also ein nicht hundertprozentig über einen breiten Konsens, dass es mit der Atomkraft vielleicht doch nicht so toll und so nachhaltig ist, der hat sich nach meinen Beobachtungen jetzt in den letzten Jahren auch darin wiedergespiegelt, dass das gar kein großes Thema mehr in der Presse war. Also ich habe mal so geguckt, was wir in unserer Mediendoktorbegutachtung denn an Artikeln begutachtet haben, die sich damit befasst haben. Das waren sehr, sehr wenige. Also wir haben so gut 150 Gutachten gemacht in den letzten Jahren. Und davon haben sich 4 im weitesten Sinne mit Kernkraft befasst oder Atomkraft befasst. Und eigentlich nur 2 wirklich enger mit Risiken und Vorteilen und sowas. Und dann als andere war eine Reportage aus einem alten Uranbergwerk und noch irgendwas zu Fusionsenergie. Mhm. Also es ist eigentlich kein wirklich großes Thema gewesen.
Das heißt, es gibt einen Konsens in der Gesellschaft. Ja, und ja. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass deswegen manche Menschen, die diesen Konsens nicht teilen, die Wände hochgehen, weil sie einfach sehen, es wird journalistisch nicht beackert. Und das bisschen, was passiert, ist unter Umständen nicht das, was sie sich wünschen würden.
Das ist einfach in den letzten Monaten wieder hochgekommen.
Durch die Taxonomie,
durch
ja.
Diese Taxonomiedebatte sind dann also in beide Richtungen, denke ich, Leute wieder aktiv geworden und haben dann auch wieder darüber berichtet, also Kolleginnen und Kollegen, sich das Thema wieder vorgenommen. Und es ist natürlich auch Aufgabe der Medien, Leute damit zu konfrontieren, dass es eine Welt außerhalb ihrer Blase gibt. Und ich glaube, egal wie viel oder wenig, sobald man nicht ein Thema ist, ganz vernachlässigt, man macht, werden immer die Menschen, die mit starken Emotionen in ihrer Blase engagiert sind, sagen, das kommt nicht genug vor.
Georg, erklär uns doch mal den Begriff Taxonomie, dass wir das jetzt nicht einfach so stehen lassen hier.
Taxonomie ist ein Vorhaben der Europäischen Union. Die EU-Kommission hat dafür einen Vorschlag gemacht, welche Investitionen in Energie als nachhaltig gelten und welche nicht. Und da ist ja ganz klar, erneuerbare Energien gelten als nachhaltig. Und es gab 2 Technologien, die noch zu entscheiden waren. Das ist einmal Atomkraft und das andere ist Gas. Und es geht darum, Finanzströme in die richtige Richtung zu lenken, mit dem Siegel nachhaltig zu versehen oder auch nicht. Und von daher ist es für die Finanzierung beispielsweise von der Renovierung der französischen Atomkraftwerke zum Beispiel von Bedeutung, ob man das als nachhaltige Investition sehen kann oder nicht. Also die Hoffnung ist, Investoren Anreize, Hinweise zu geben, in welche Richtung sie ihr Geld investieren sollen. Und deswegen ist das Label für Atomkraft unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig zu gelten und für Gas als unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig zu gelten von Bedeutung. Darüber hinaus natürlich ziemlich symbolisch, weil die Europäische Union sagt damit, dies gilt und dies gilt nicht als nachhaltig.
Ich glaube, es war nicht nur, aber auch die Taxonomiedebatte. Wir erleben ja auch steigende Energiepreise und so weiter. Und dann hat die Taxonomiedebatte ja vielen hier, die in diesem Konsens verharren, über den wir ja jetzt schon mehrfach gesprochen haben, gezeigt, dass es da offenbar eine andere Perspektive gibt. Natürlich weiß ich auch, Taxonomie ist ein bisschen komplizierter, als Brüssel sagt, AKWs sind gut für die Umwelt. Aber so ist es angekommen und da waren viele doch erschüttert, weil sie durch den politischen Diskurs, aber auch ein bisschen, Georg, durch die Medien in Deutschland, das nie und nimmer für möglich gehalten haben. So, und da werden Fragen aufgeworfen und besonders fragwürdig finde ich auch, dass, du hast es genannt, ja auch das Erdgas noch eine Rolle spielen soll, ausgerechnet eben auf Wunsch der deutschen Regierung, die eine ganz andere Haltung bei der Kernkraft hat. Und es gibt andere Regierungen in der Europäischen Union, die halten das für den Sündenfall und nicht das mit der Kernkraft. Also auch da, glaube ich, muss man gucken. Es gibt so in Deutschland halt immer so die Neigung, dass man sich selbst da für besonders ethisch und so weiter weit vorne hält. Und ich glaube, das müssen wir ja nicht kaputt machen den Leuten, aber doch mal zu zeigen, es gibt andere Perspektiven, sowohl in der eigenen Gesellschaft, aber auch in anderen Ländern. das ist schon sehr wichtig und das ist unsere Aufgabe. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Ich habe so im Vorfeld, das erwähnte ich eben, versucht, ein paar Artikel zu finden, auch vielleicht die eine oder andere Studie. Und ich bin auf einen Artikel gestoßen in der Welt, in der an verschiedenen Stellen ein Medienforscher namens Hans-Matthias Keplinger zitiert wurde. Der war an der Universität Mainz und der hat tatsächlich geforscht in dieser Hinsicht. Und dessen Forschungsergebnisse kann man auch zum Teil online noch nachlesen. Und der machte das, was du jetzt gerade sagst. Der hat auch ins Ausland geguckt, einfach auch um mal abzugleichen, wie wird eigentlich in den USA, was ja auch ein starkes Atomenergieland ist, oder in Frankreich über dieses Thema berichtet. Und er sagt, es gibt mehrere Wegmarken. Da gibt es einmal die Ölkrise Anfang der 70er. Dann gibt es Tschernobyl 1986.
In dem Atomkraftwerk Tschernobyl hat sich ein Unglück ereignet, wobei einer der Atomreaktoren beschädigt wurde.
In den letzten beiden Tagen waren mehreren Orten Schwedens und Finnlands erhöhte Radioaktivität gemessen worden.
Über eine mögliche Gefährdung der Bundesrepublik und über eine bundesdeutsche Hilfe bei der Bekämpfung des Nuklearbrandes sprach Harald Brandt mit Bundesinnenminister Zimmermann.
Das war eine Wegmarke und es gibt natürlich auch Fukushima. Eine Wegmarke 2011. Und er hat jeweils bei diesen Kipppunkten gesehen, dass sich in der Berichterstattung was geändert hat. Wenn wir mal bei 1974 anfangen, das war für ihn so ein Kipppunkt. Da änderte sich, sagt er, hat herausgefunden, die Meinung in den Redaktionen. Und infolge dieser Meinungsänderung in den Redaktionen änderte sich auch die Meinung der Deutschen, weil die sich durch die journalistische Berichterstattung beeinflussen ließen. Woran das gelegen hat, hat er geschrieben. Wenn ich das richtig interpretiere, was ich gelesen habe, da ist er sich nicht so ganz klar drüber. Vielleicht lag es an einer neuen Journalistengeneration. Aber Sie haben jetzt eben gesagt, Frau Rögener, Brockdorf, da fühlten wir uns in der Minderheit. Wie kann das sein?
Das ist ja erstmal ein subjektives Gefühl. Ich habe ja damals so wenig wie heute eine Erhebung gemacht. Das wird in welchen Medien, in welchem Umfang berichtet. Aber wir haben uns einfach mit unseren Anliegen in der Presse nicht angemessen widergespiegelt gefunden damals. Das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert. Die Medien haben dann, kamen ja auch andere Medien ins Spiel. Das hat sich natürlich dann auch was getan in der Folge. Aber zunächst war es so, dass wir fanden, ja, gerade auch die Springer-Presse, immer beliebter Gegner natürlich damals, hat überhaupt nicht das geschrieben, was wir für richtig und irgendwie natürlich auch sehr emotional und aber auch von der Sache her engagiert für richtig gehalten haben. Von daher kann ich es gut nachvollziehen, dass jemand einfach auch sauer ist auf die Medien, wenn er sich nicht wiederfindet. Wahrscheinlich gab es auch damals schon Beiträge, die eigentlich gut und richtig waren und die wir so nicht wahrgenommen haben oder wo wir einfach gefunden haben, da gibt es viel zu wenig. Die sind viel zu wenig präsent. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben Leserbriefe bekommen oder Kommentare bekommen, die Pro-Kernkraft-Position würde nicht ausreichend dargestellt. Kann ich sagen, in meiner Blase, in meinem persönlichen Umfeld haben mich viele Leute angesprochen und gesagt, was, jetzt sollen Kernkraftwerke plötzlich nachhaltig sein, eine Technologie, die den Atommüll für Jahrzehntausende produziert, wie kann sowas nachhaltig sein, warum schreibt da keiner gegen an?
Das ist die Brockdorf-Blase.
Naja, das ist ja tatsächlich mittlerweile also von den Personen her eine völlig andere Blase und auch in der Wesentlichen deutlich jünger sind als ich. Wo ich auch sage, ey, es gibt doch jede Menge durchaus sachlich kritische Berichte dazu, die finden davon zu wenig wieder. Wobei ich habe nicht speziell auf den Deutschlandfunk bezogen, sondern einfach auf ihre Medienwahrnehmung insgesamt. Aber
ich habe noch mal eine Nachfrage zu Keplinger. Wenn ich das richtig verstanden habe, führt Keplinger dann den Meinungsumschwung in der Bevölkerung bei diesen großen Ereignissen, Ölkrise, Fukushima, Tschernobyl, darauf zurück, dass Journalisten entsprechend geschrieben haben und nicht auf die Ereignisse selber. Wie unterscheidet der das?
Also ich glaube, er stellt auch schon Korrelationen her zwischen Berichterstattung, Meinung, die dadurch verbreitet wird und vielleicht sogar, und das hat er bei Fukushima rausgefunden, schreibt er, dass da deutsche Medien 2011 sehr, sehr intensiv berichtet haben, viel, viel mehr Bilder hatten als in anderen Medien aus anderen Ländern, USA, Frankreich zum Beispiel, und die Medien sofort quasi nach der Bedeutung dieser großen Kernschmelze für Deutschland gefragt haben.
Ja, wir kommen nach Deutschland und die Ereignisse in Japan, sie bescheren Atomkraftgegnern in Deutschland, auch wenn das jetzt ein bisschen abseitig klingt, sowas wie ein Märchen.
Und in England und Frankreich und den USA war dieser Teil der Berichterstattung nicht so wichtig.
Bettina, wenn du dich erinnerst, wir haben das im Deutschlandfunk auch gemacht. Wir haben ein paar Sondersendungen gemacht, ich erinnere mich noch dran. Das war auch für uns sehr, sehr wichtig.
Aber wie kann das denn sein, dass das hier ganz anders wahrgenommen worden ist 2011 als in Frankreich? Weil das ist schon bei Tschernobyl übrigens genauso gewesen, hat Herr Kepling herausgefunden.
Weil es, und das muss ja in der Sache gar nicht falsch sein, wir diskutieren ja jetzt nicht pro oder gegen Kernkraft, sondern wir versuchen, die Wahrnehmungsmuster zu verstehen. Und da würde ich dir antworten, das ist in Deutschland so gewesen, weil es auf einen vorhandenen Boden gefallen ist, der sehr dafür vorbereitet war. Wenn du einen trockenen Boden hast, kannst du Körner hinschmeißen, wie viel du willst, da wird nichts passieren. Aber in Deutschland war bereit dafür.
Aber Merkel hatte doch gerade kurz vorher erst den Atomausstieg wieder zurückgenommen von
Rot-Grün. Ja, aber
das war
so eine 50-50-Geschichte in der Gesellschaft. Das war ja auch die Koalition mit der FDP, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Das drohte auch ein harter gesellschaftlicher Kampf zu werden. Und auch die CDU war, glaube ich, ganz froh, dass Fukushima, jedenfalls Teile der CDU, dass sie das so abräumen konnten.
In Frankreich war die Berichterstattung auch so, weil der Boden so entsprechend vorbereitet war.
Genau.
In Frankreich
waren
die Auswirkungen auf Frankreich nicht so ein großes Thema, weil da die Atomkraft weniger umstritten ist. Also in jedem Land ist die Stimmung sehr unterschiedlich und das spiegelt sich in der Berichterstattung irgendwie auch wieder.
Insofern, ich kenne jetzt die Studie von Herrn Keplinger nicht, der ja auch wirklich mit Nachrichtenfaktoren so sehr viel und auch anerkannt gearbeitet hat. Ich würde fast eher sagen, ich glaube, dass die Redaktionen oft mehr der Gesellschaft folgen, als das umgekehrt der Fall ist, jedenfalls in freien Gesellschaften.
In dem Artikel in der Welt, den ich eben auch schon zitiert habe, wird eine Politikberaterin, eine französische, zitiert, Brigitte Sauzet. Die hat gesagt, dass Kernenergie für die Deutschen eine permanente Gefahr für die natürliche Ordnung ist. Wenn das Grundgefühl in Deutschland ist, dann kann doch kein Journalismus das erst herbeischreiben. Dann ist das ja da. Das heißt, wir können im Grunde gar nicht viel daran ändern, oder?
Das ist ja so ein bisschen diese Henne- und Ei-Diskussion, was denn wohl zuerst da war. Ich glaube, das ist nicht wirklich zielführend. Weder kann der Journalismus das herbeischreiben, was in der Gesellschaft gar keinen Grund hat. Noch, ja klar, andererseits wird natürlich Gesellschaft immer erst informiert über das, was auch in den Medien ist. Also das ist schon eine wechselseitige Beeinflussung. Und ich würde auch dem ein bisschen widersprechen wollen, dass das jetzt nur in Deutschland immer so ist, dass alles so als gefährlich und gibt immer diesen Begriff der German Angst gesehen wird. Ich weiß nicht, wie es bei Fukushima war, aber als Tschernobyl in die Luft geflogen ist, habe ich in Großbritannien gelebt und da war das ein Riesenthema. Das war nicht so, dass das etwa jetzt nur in Deutschland so groß geschrieben worden ist, sondern das war auch da in der Presse allgegenwärtig. Und die Frage, ob die Farmer ihr Lammfleisch noch verkaufen dürften und wenn ja, an wen und unter welchen Bedingungen, hat die Lokalpresse gefüllt und so. Also es ist nicht so, dass das anderswo jetzt gar nicht wahrgenommen
hat. Hat aber in Großbritannien nichts daran geändert, dass dort weiter AKWs gebaut wurden und bauen und hängt möglicherweise, wenn man jetzt sich nochmal auf die Spur der Psychologie begibt, die Bettina Schmiedinger aufgemacht hat, dass einfach in Deutschland überhaupt die Atomfrage anders gesehen wird. Großbritannien und Frankreich sind Atommächte. Ja. In Deutschland, ich nehme an, in der Zeit, als sie gegen Brockdorf waren, waren sie möglicherweise auch in Bonn auf dem Hofgarten und haben gegen die Nachrüstung protestiert, so wie das viele aus unserer Generation gemacht haben. Das heißt, wenn man jetzt Bettinas Frage beantworten will, was die französische Soziologin oder wer auch immer das war,
Politikberaterin
genau gefragt hat, bei einem AKW geht es in Deutschland um viel, viel mehr als um das Herstellen von Energie zum Heizen. Da geht es um ganz große Sachen, um Krieg und Frieden, um Gut und Böse. Das ist so.
Ja, aber ich glaube in Frankreich auch. In Frankreich geht es auch um die Grande Nation, um die Atomwaffenfähigkeit.
Mais oui.
Das ist da mit dem anderen Vorzeichen durchaus nicht anders.
Man muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass die Deutschen nicht als die in Richtung am Rand stehenden Ängstlichen dargestellt werden. Deutschland steht in der Debatte so ein bisschen in der Mitte. Die Dänen, die Österreicher, viele andere Länder würden überhaupt nicht auf die Idee kommen, ein Atomkraftwerk zu bauen. Bei denen ist das völlig aus dem Horizont. Und wir stehen da, wir haben beides und die Atomkraftbefürworter sind stark in der Defensive und haben tendenziell doch jetzt langsam verloren.
2013 hat es einen UN-Untersuchungsbericht gegeben zu Fukushima und der kam zu dem Schluss, oder sagen wir mal so, der zweifelte daran, dass überhaupt ein Mensch an der Fukushima-Strahlung gestorben ist oder sterben wird. Und besagter Professor Keplinger hat kaum Berichte darüber gefunden in deutschen Medien. Warum nicht? Denn das ist doch eigentlich eine ziemlich interessante Erkenntnis. Also es sind ja wahnsinnig viele Menschen gestorben durch den Tsunami, der dadurch entstanden ist. Aber wenn ein UN-Untersuchungsbericht ein paar Jahre später nach Fukushima zu dem Schluss kommt, dass es wahrscheinlich gar nicht so viele Tote durch die Strahlung gab und geben wird, dann müsste das doch eigentlich ein reges Medieninteresse finden.
Ja, wir hatten es, glaube ich, auch in der Forschung gehabt. Und das, meine ich, war schon ein Thema. Ich meine, dass das auch umstritten war. Die Frage Tote durch Fukushima, genau, ist ja immer die Frage, wie viele Leute sterben noch an Krebs irgendwann, der sich Jahrzehnte später entwickelt. Und da gibt es eine lebhafte Diskussion, die wir, meine ich, auch abgebildet hatten.
Du meinst, das war noch viel zu früh, 2 Jahre danach schon zu sagen, da wird wahrscheinlich kaum jemand dran sterben an der Strahlung? Also die Methodik wurde bezweifelt und deswegen ist da auch nicht so viel darüber berichtet worden?
Ja, das war eine recht spekulative Studie, die dann die Strahlentoten für relativ wenig in der Anzahl gehalten hat, und das ist umstritten. Das ist in der Wissenschaftsberichterstattung vermutlich auch bei uns, ich weiß es nicht genau, ich kann mich an die Studie selbst erinnern, nicht an den Beitrag, aber durchaus vorgekommen und außerhalb der Wissenschaftsberichterstattung dann nicht so.
Also es ging, glaube ich, bei Fukushima ja auch nicht nur darum, was passiert ist, sondern was hätte passieren können, und das kann ich durchaus nachvollziehen.
Ich habe von der Studie gewusst, durch die Medien, insofern ist es irgendwo auch abgebildet worden. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das im Deutschlandfunk gewesen ist, daran erinnere ich mich so detailliert nicht. Aber es gab ja auch nach Tschernobyl durchaus Stimmen, die gesagt haben, ach, eigentlich ist nicht ernsthaft was passiert, außer den Leuten, die jetzt in der unmittelbaren Umgebung direkt zu Tode gekommen sind. Auch das ist natürlich in späteren Veröffentlichungen dann, hat sich nicht bewahrheitet. Also die Idee, dass mit der Strahlung verkraftet der Mensch schon, und eigentlich gibt es da nicht wirklich ernsthafte Gesundheitsschäden und Tote in der Nachfolge. Das ist schon bei Tschernobyl so gewesen, dass die von interessierter Seite, sag ich mal, auch diese Art von Studien gepusht worden ist. Und das ist auch abgebildet worden in den Medien, also durchaus.
Was natürlich unsere Verantwortung ist, die Zehntausenden von Menschen, die in Fukushima und in Japan durch den Tsunami ums Leben gekommen sind, die nicht der Atomkraft anzulasten. Da muss man sprachlich natürlich jedes Mal sehr sorgfältig sein.
Und das passiert zu jedem Jahrestag in mehreren Medien. Aber Frau Rügener, Sie haben ein aus meiner Sicht sehr interessantes Stichwort nochmal angesprochen, neben anderen interessanten Stichworten auch natürlich, nämlich das des Lobbyismus. Das ist eine Sache, die mir auch sehr wichtig ist, weil bei der Kernkraft sehen wir das ganz gut, aber wir verkennen vielleicht, dass auch in vielen anderen Bereichen auch einfach Geld dahinter steht, Interessen. Und das mag sogar manchmal auch bei Windkraft und Solarkraft der Fall sein.
Natürlich.
Und da finde ich, wird nochmal deutlich, wie wichtig das wäre, auch wenn wir die Zustimmung der Gesellschaft behalten wollen, dass der Journalismus das eben, so wie wir das, glaube ich, versuchen, im Deutschlandfunk zu machen, schön trennt und einfach auch immer klarlegt, woher kommt das Geld, wer hat diese Studie gemacht und so weiter. Und das ist eigentlich immer wieder mein Plädoyer, dass ich sage, wenn das Handwerk stimmt, dann kann nicht mehr allzu viel schief gehen. Aber das muss dann eben auch stimmen.
Völlig richtig. Also das ist ja auch, wenn ich mal auf unseren Mediendoktor noch mal hinweisen darf, unser armes Projekt, das zurzeit ohne Förderung dasteht, sage ich jetzt auch nochmal, Werbeblock in eigener Sache, natürlich ist ein wichtiger Punkt immer die Experten- und Quellentransparenz. Das heißt natürlich einmal, dass man überhaupt sagt, wo habe ich die Informationen her, dann auch sagt, welche Experten sind das und wo kommen die her, und nicht nur sagen, ja, das ist ein Kernkraft-, Gentechnik-, was weiß ich, Experte, sondern natürlich auch gucken, ist der von bestimmten Organisationen, Firmen, Lobbygruppen beeinflusst, gefördert, hat er da Geld herbekommen, hat er bei denen Jahrzehnte gearbeitet, bevor er jetzt vielleicht einen anderen Job hat. Solche Dinge offen zu legen, oder was heißt offen zu legen, einfach zu benennen, ist natürlich einfach ein zentraler Bestandteil von gutem Journalismus. Und allein damit kann man schon vielleicht manches Misstrauen auch beseitigen, wenn Leute sagen, ach, das sind immer so diese und jene, die da sprechen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn man die Personen, die Organisationen einfach auch klar zuordnet.
Ja.
Und das ist sicherlich was, wenn ich mir so unsere Gutachten angucke, das ist ich gucke mal in meine Zahlen jetzt rein, in ja mehr als 40% der untersuchten Beiträge, die wir so zu ganz diversen Umweltthemen untersucht haben, nicht wirklich der Fall. Da sind irgendwie Fragen offen geblieben, wo man nicht sagt, entweder man weiß gar nicht, wo es herkommt, was da gesagt worden ist, oder die Experten sind nicht vernünftig ihren jeweiligen Hintergrund zugeordnet worden. Das ist sicherlich ein Manko in der Umweltberichterstattung, und das trifft sicherlich auch für diese Kernkraftberichterstattung zu.
Letzte Woche hatten wir Professor Emmer im Podcast, einen Kommunikationswissenschaftler, und der hat uns den Begriff journalistische Koorientierung erklärt. Das fiel eben schon mal so ein bisschen sinngemäß.
Also dass Journalistinnen und Journalisten in ihrer Arbeit immer so ein bisschen nach rechts und links gucken und so sehen, was machen die anderen. Es gibt dann so Leitmedien, wie man die nennt, also den Spiegel oder die Süddeutsche oder auch der Deutschlandfunk, und andere Medien und Journalistinnen und Journalisten orientieren sich dann gerne so ein bisschen an den Themensetzungen zum Beispiel. bestimmter Medien.
Also in unserem Beispiel jetzt, wenn alle gegen Atomkraft berichten, dann erscheint das Lager derjenigen, die dafür sind, ja irgendwie winzig. Dann müssen Journalisten auch das Gefühl bekommen, eine gefährliche Technologie zu unterstützen, wenn sie darüber positiv schreiben. Und ich glaube, diese Kraftanstrengung oder überhaupt das Bedürfnis, sowas zu tun, ist wahrscheinlich auch nicht bei jedem gleich ausgeprägt.
Das hast du jetzt sehr nett ausgedrückt.
Nee, aber das ist eine Tugend des Journalismus, dass man sich anguckt, ist denn diese Technologie, zum Beispiel Atomkraft, wirklich so riskant? Und wenn man findet, dass sie das nicht ist, dass man das dann auch deutlich sagt. Und ich finde, als Journalist macht man sich auch dadurch interessant, dass man ab und zu mal eine andere Meinung hat als die Mehrheit.
Ich gestehe, ich habe jetzt in der Vorbereitung, auch jetzt gerade während unserer Runde hier, einiges über mich selber auch gelernt nochmal, über das, was ich so mitbringe aus der Zeit in den 80ern, als Tschernobyl war, die Angst, unter der wir da standen, das weiß ich noch genau, das Fahrradfahren im Regen und das nach Hause kommen und heiß duschen und denken, kann man sich eigentlich Strahlen wegwaschen? Wie funktioniert das überhaupt? Und dann nochmal Fukushima. Und heute Morgen, das war wirklich interessant, als ich gefrühstückt habe, schlug ich unsere Lokalzeitung hier auf in Köln, den Kölner Stadtanzeiger. Und wir Kölnerinnen und Kölner, die gucken ja immer gerne nach Belgien. Und jetzt raschel ich mal so ein bisschen, weil da besonders viele Meiler stehen, direkt quasi an der Grenze zum Rheinland, die durch besonders viele Risse in den Mauern auffallen. Tihange zum Beispiel ist gar nicht weit weg von hier. Und da gab es einen fast ganzseitigen Artikel auf Seite 3 im Kölner Stadtanzeiger. Und ich dachte so für mich, ha, lass uns mal gucken, wie ausgewogen der ist. Oder eben auch nicht ausgewogen, weil ich dachte, war irgendwie ein bisschen voreingenommen. Und siehe da, es war ein ganz hervorragender Artikel, der mich sehr gut darüber informiert hat, über alle möglichen Aspekte, die es gibt zum Thema Kernenergieausstieg. Also da ging es um Blackout-Gefahr, da ging es um Arbeitsplätze, es ging um die steigenden Strompreise, es ging um das ganze große Durcheinander in diesem Land, in Belgien, das ja schon vor vielen Jahren eigentlich den Ausstieg beschlossen hat und noch nicht richtig zu Potte kommt. Also in einer Stadt, eine Lokalzeitung, eine Regionalzeitung, die sich so offen über ein Thema in einem Seite-3-Artikel auslässt, obwohl hier an der Grenze so viel auf dem Spiel steht. Das fand ich toll. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen, diese Ausgewogenheit. Das wollte ich sagen. Und ein bisschen rascheln.
Hast du gut gemacht.
Also ich bin jetzt schon mit meinen Aspekten, die mir so am Herzen lagen, einigermaßen durch. Würde ganz gerne vielleicht eine kleine Schlussrunde einläuten. Das machen wir immer. Am Schluss gucken wir immer, was jeder mitnimmt, wenn denn da was war, was man mitnehmen kann. Um nochmal auf den Artikel im Kölner Stadtanzeiger zurückzukommen. Also ich habe gemerkt eigentlich, als ich das heute Morgen gelesen habe, dass es ja beim Berichten, also außer beim Kommentieren, aber beim Berichten an sich geht es nicht um Pro und Contra. Da sollte es eigentlich darum gehen, alle Aspekte aufzuzeigen. Und das hat dieser Artikel für mich sehr gut gemacht. Und ich glaube, das haben wir heute auch ganz schön erarbeitet. So habe ich das zumindest empfunden. Frau Rögener, was nehmen Sie mit?
Ja, ich nehme schon auch eigentlich etwas überrascht mit, dass es da so eine Diskussion im Deutschlandfunk ja offenbar gab, wo dann doch viele der Meinung sind, dass die Berichterstattung unausgewogen sei. Das hätte ich mir jetzt, also bevor wir jetzt über das Thema gesprochen haben, so nicht vorgestellt.
Ich glaube, viele waren es auch nicht.
Nee, aber gut. Aber er hat offenbar mehrere Kolleginnen und Kollegen, weil ich habe mir das ja nun tatsächlich auch nochmal angeguckt in der Vorbereitung und habe gefunden, dass es eigentlich eine sehr vielschichtige und viele Aspekte einbeziehende Berichterstattung ist.
Georg.
Ich denke gerade nochmal über die Darstellung von dir nach, Bettina, über jede Menge Atomkraftwerke in Belgien, zum Beispiel Tihange. In der Richtung hast du das mit dem Kölner Stadtanzeiger eingeleitet. Mhm. Tihange sind die einzigen. Es gibt dann noch Doel, das ist aber bei Antwerpen relativ weit weg und mehr Atomkraftwerke hat Belgien nicht, dass man dann möglicherweise doch dazu neigt, die Präsenz von Atomkraft in Belgien größer zu empfinden, als sie tatsächlich ist, trotz eines so ausgewogenen Artikels.
Ich bekenne mich schuldig. Ich habe vielleicht nicht gründlich genug gelesen. Es war natürlich auch die Rede von diesen kleinen neuen Reaktoren, SMR, die eventuell kommen könnten. Davon gäbe es dann viele, müsste es dann auch geben, um eben die Energieversorgung sicherzustellen. Aber du hast natürlich recht, ich wüsste jetzt auch keinen mehr. Wenn ich das eben so formuliert habe, bin ich Opfer meiner eigenen Vorurteile geworden. Marco, magst du uns noch was sagen? Hast du eine Erkenntnis oder mehrere?
Also ich nehme mal zwei. Eine ist so eine Erkenntnis, die so eine bestätigende Erkenntnis, dass es immer gut ist, mit Leuten, die an der Sache interessiert sind, zu reden. Und ich glaube, dass das so, wie die Wissenschaftlerin uns das auch gesagt hat, glaube ich, für Medien sehr wichtig ist, immer wieder solche Diskussionen auch zu führen, auch zu reagieren auf die Leute da draußen um einfach offener zu sein und besser verstanden zu werden. Dann können die Leute ja immer noch Nein sagen, aber dann haben sie wenigstens einen Grund dazu. Und das Zweite, was ich mitnehme, ist, dass wir ganz offenbar für so Projekte wie das in Dortmund ein bisschen Werbung machen müssen, damit die weiter bestehen können.
Danke.
Das war nach Redaktionsschluss der Medienpodcast des Deutschlandfunks. Heute zum Thema Berichterstattung über Kernenergie. Ich gebe es zu, es war ein bisschen Nabelschau, aber hoffentlich doch interessant für alle, die nicht für diesen Sender arbeiten. Einblicke in unsere Arbeit gaben Georg Ehring, Redakteur der Deutschlandfunk-Sendung Umwelt und Verbraucher und dort auch Redaktionsleiter und übrigens der Einzige, der hier fast immer zu Fuß geht oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, das weiß ich, weil ich ihn morgens mit dem Auto überhole. Und Marco Bertolaso, Nachrichtenchef des Deutschlandfunks, der ein Zuganhänger ist, wie er eben gesagt hat. Unser Gast war heute Wiebke Rögener vom Institut für Wissenschaftsjournalismus der TU in Dortmund. Den Podcast produziert hat Michael Borgers. Ich heiße Bettina Schmieding. Wenn Sie auch etwas aufregt aus dem Bereich Medien und Journalismus, wenn Sie vielleicht mal mit uns ins Gespräch kommen möchten, auch mal mitdiskutieren wollen in so einer Runde, auch wenn es in diesem Fall ohne Hörerinnen und Hörer war, dann setzen Sie sich direkt hin, schreiben uns eine Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Danke, dass Sie zugehört haben.